Eine neue Folge Streaming for Attention, heute mit Natalia Avellon, die sich für die Arche einsetzt, beziehungsweise als Botschafterin für die Arche unterwegs ist, mehr für die Kinder sich einsetzt, die dort vor Ort sind, denn die Arche betreut ja Kinder, die, und das wird Natalia auch gleich sagen, emotional, sozial beziehungsweise ökonomisch im Begriff sind, abgehängt zu werden oder keine Zuneigung bekommen oder Zuwendung in welcher Form auch immer. Das heißt, in dieser Episode geht es sehr viel über das Thema Bildung. Haben wir noch das richtige Bildungssystem, das richtige Schulsystem? Was muss heute eigentlich aus ihrer Sicht und aus Sicht der Arche vermittelt werden? Aber natürlich haben wir auch über Corona gesprochen und wie die Arche gezwungen war, durch Corona zum ersten Mal seit über einem Vierteljahrhundert die Tore zu schließen. Und was das für Implikationen für die Kinder mit sich bringt, für, wie gesagt, das Thema Bildung, psychologische Gesundheit, aber auch physische Gesundheit. All diese Themen und sozusagen stellvertretend für die Lobby der Kinder heute in einer weiteren Folge Streaming for Attention mit Natalia Avellon und der Arche. Cool. Also, Natalia, hallo, schönen guten Morgen. Freut mich, dass du dir Zeit genommen hast.
Guten Morgen, vielen Dank für die Einladung, freut mich sehr.
Sehr gerne. Erzähl mal, du bist, ich bin nicht ganz schlau geworden, aber bist du in Hamburg oder in Polen geboren?
Ich bin in Breslau geboren, in Polen.
Ja, okay.
Genau, 1980 und bin mit 9 Jahren, kurz vor dem Mauerfall, mit meinen Eltern nach Deutschland emigriert.
Alright. Und hast dann hier ganz normal am Schulsystem teilgenommen, hast dein Abitur gemacht, habe ich gelesen.
Genau, ich habe am Schulsystem ganz normal, wie du sagst, wie du so schön gesagt hast, mitgenommen. Ich war ein Teil quasi, also ich habe deutsche Papiere auch mittlerweile, ne? Und wurde hier, bin in die Grundschule gegangen, wurde hier statt in die 3. Klasse in die 2. geschickt, weil man dachte, ich komme vielleicht nicht so gut mit, aber hätte Fahrradkette. Man hätte mich natürlich gleich in die 3. schicken können, weil alles lief wunderbar. Ne? Und dann dachte der Rektor, dass ich auf die Hauptschule komme. Und dann dachte ich, nee, ich will aber aufs Gymnasium und habe dann Abitur gemacht 2000, ja.
Okay. Also ich habe das Schulsystem angesprochen, weil es darum ja auch heute in Teilen wahrscheinlich gehen wird. Ne? Interessant fand ich, dass du dann ein Zurück sozusagen gestuft wurdest. Es macht ja auch bei Kindern, sage ich mal, ist die Schule nicht nur da, um zu lernen, sondern auch um so soziale Beziehungen aufzubauen. Ne? Und das möchte man ja eigentlich mit Gleichaltrigen machen. Aber aufgrund der Sprache dann, du hast ja wahrscheinlich noch nicht fließend Deutsch gesprochen, wurdest du dann sozusagen eine zurückgestellt?
Genau, also ich konnte gar kein Deutsch. Ich habe Deutsch gelernt, aber als Kind lernst du es eben sehr schnell und ich hatte das innerhalb von 6 Monaten habe ich es drauf gehabt. Also innerhalb eines Jahres habe ich akzentfreies Deutsch gesprochen.
Krass.
Weil du natürlich ja ständig von Kindern umgeben bist, ne? Während des Tages in der Schule und ich wurde auch wirklich super integriert, muss ich sagen, von den Lehrern und von den Mitschülern. War so ein bisschen Exot natürlich als Polin, als Ausländer. Ausländer war damals in den 90ern ein großes Thema. Mhm. Ausländerfeindlichkeit war auch ein großes Thema damals. Ja. Und ich hatte Glück. Also ich hatte wirklich Glück, schön, wirklich freundlich und nett und herzlich integriert worden zu sein.
Auch mit den Klassenkameradinnen dann dementsprechend alles cool gewesen. Das freut mich wirklich zu hören. Nach dem Abitur, wie ging es dann weiter für dich?
Nach dem Abitur habe ich angefangen, irgendwann zu studieren. Also ich habe mich an Schauspielschulen beworben, wollte allerdings nur nach München und Berlin. Ich wollte jetzt nicht nach Wien oder Dresden, frag mich nicht warum. Ich war jung und wollte nur nach München oder Berlin. Bin dann bei den Aufnahmeprüfungen in die Endrunden gekommen jeweils, aber dann werden halt nur 12 von 1200 genommen.
Wow. Mhm.
Und da war ich halt nicht dabei und dachte, egal, viele Wege führen nach Rom, dann studiere ich Theaterwissenschaften. Ne? Und dann habe ich das angefangen und habe währenddessen aber relativ viel schon gearbeitet. Und dann ging das Studium. Ich konnte es leider nicht mehr zu Ende oder wollte es auch nicht zu Ende studieren. Ja, und dann habe ich mich ins Berufsleben geschmissen quasi und habe mich privat ausbilden lassen.
Weil du dann schon dementsprechend Angebote bekommen hattest für Fernsehserien etc., also für die
Genau,
Schauspielkarriere
genau.
dann dementsprechend?
Genau, also mit 20 ging es los, dass ich tatsächlich für Serien angefragt wurde und für Filme. Und ich habe natürlich Sprechunterricht, Tanzunterricht, Schauspielunterricht auch eben, wie gesagt, privat genommen, Workshops gemacht. Ja, das Studium, ne, Vollzeit, Fulltime-Job, so ein Studium, das hat dann nicht mehr funktioniert. Und ja, also ich habe einfach angefangen zu drehen.
Braucht man ja, also finde ich, für ganz, ganz viele Berufszweige heute nicht mehr so richtig, finde ich. Also Programmierer ist da, finde ich, immer ein Beispiel oder Designer oder so, wenn da Menschen eine Affinität für haben und schon selber, sage ich mal, in ihrer Jugend angefangen haben, da die ersten Sachen zu produzieren, finde ich das im Zweifel die viel, viel bessere Bewerbung, als jetzt irgendwie zu sagen, hier, ich habe in Regelstudienzeit diesen Regelstudien oder diesen Studiengang hier durchgezogen
Ja,
und bin jetzt perfekt vorbereitet aufs Berufsleben. Also sehe ich
genau, da
ähnlich.
kommen wir, ja, da kommen wir aber wieder natürlich aufs Schulsystem oder Bildungssystem zurück. Ich finde das Schulsystem absolut veraltet für die Kids. Ja, die lernen nichts vom Leben. Ich hoffe, das ändert sich. Es wird natürlich auf privaten Schulen anders sein oder auf Waldorfschulen oder auf freien Schulen. Im Studium ist es natürlich, geht es ja auch darum, dass man eben Menschen kennenlernt, und das Studium ist eigentlich dazu da, um tatsächlich alleine auf sich gestellt zu arbeiten
Sehr
und
guter
sich
Punkt.
sein Material zu erarbeiten und zusammenzubekommen. Also man ist wirklich auf sich gestellt. Da
Absolut.
sagt der Lehrer nicht mehr, ach, hast du die Hausaufgaben nicht gemacht, sondern dann heißt es, nun gut, dann bist du halt raus. Ich bin aber auch deiner Meinung, dass klar, Learning by Doing ist natürlich auch ganz wichtig im Leben, und heutzutage wird es im Metaversum, wird es auch die Möglichkeiten geben zu studieren, habe ich gehört.
Das ist auch mein Thema, absolut, ja.
Ja, das wird so abgefahren. Ich freue mich so unglaublich drauf, weil ich dachte, okay, das ist erstmal so abstrakt und computerspielmäßig, aber nee, nee.
Da habe ich auch schon die ersten Posts. Also ich bin selber in dem Bereich so Startup-mäßig unterwegs,
Ja,
Virtual
ja.
Reality, und da habe ich auch dementsprechend halt irgendwie Leute, mit denen ich auf LinkedIn connected bin. Und habe ich jetzt auch schon bei deutschen Universitäten gesehen, dass das Thema Virtual Reality da zum Teil eingesetzt wird und die Leute dann halt einfach digital virtuell im Klassenraum miteinander sitzen. Ich glaube, dass Technologie ein großes Potenzial für die Bildung insgesamt birgt. Du hast gerade auch über das Schulsystem gesprochen und dass es veraltet ist, dem stimme ich zu. Aber was sind deine Argumente oder deine Begründungen, die dich zu der Aussage bringen? Was findest du fehlt heutzutage oder wieso ist das System veraltet?
Naja, also es wird so impliziert im Prinzip, aber es wird nicht aktiv beigebracht, wo soll ich da anfangen? Seine Meinung zu haben. Ja? Also in der Schule musst du alles richtig machen, darfst keine Fehler machen, weil die werden ja dann schlecht benotet. Im Prinzip bist du Einzelgänger. Also es geht nicht um Gruppenarbeit meistens, außer bei Sport. Also alles, worauf das Leben eben nicht basiert. Das Leben basiert auf Teamwork, auf starken Charakteren, auf Individualität, auf natürlich Fehler machen, weil aus den Fehlern lernst du ja. Dein Charakter wird ja gebildet durch Fehler
Absolut.
begehen. Also Fehler sind in meiner Ansicht sowieso Erfahrungen eher, als Fehler ist so negativ
Total,
behaftet.
total. Es braucht ein anderes Framing, bin ich bei dir, ja.
So, weißt du, ja, und einfach, ich finde, also zu meiner Zeit, wie gesagt, ne, 90er Jahre bis 2000, ja, hat Schule Spaß gemacht, große Fragezeichen, nicht wirklich Chemie, Physik und so. Ich habe es dann irgendwann abgewählt, ne, aber ich finde, es sollte noch mehr auf den Charakter, auf das Individuum geachtet werden und das dann gefördert werden. Manche Menschen sind Künstler, manche sind eben Informatiker, und das ist mir noch zu weit weg vom Leben alles.
Das
Ja,
wird nicht
also.
richtig, es wird nicht richtig gefördert, finde ich. Und
Ja.
Schule ist weniger dazu da, die Neigungen herauszufinden. Und was bringt es dir jetzt, wenn du ein absolut begnadeter Künstler bist, da vielleicht irgendwie eine Eins hast oder
Ja.
eine Drei, weil du dein Künstler-Mindset dich dazu zwingt, nicht regelmäßig am Unterricht teilzunehmen. Aber
Hello, ja.
was bringt es dir jetzt, wenn du super geil in Kunst bist, mega guter Designer und in allen anderen Fächern einfach abkackst, du ein
Genau.
schlechtes Abi bekommst Und dann im Endeffekt, ja, daraus dann irgendwelche Rückschlüsse gezogen werden. Plus die Neigung in der kompletten Bandbreite, in dem Spektrum, können und werden ja gar nicht so abgerufen, sage ich mal. Wie soll denn jemand herausfinden bei dem Standardunterrichtsplan, worin er sie wirklich gut ist oder wo das Talent liegt oder wo man hingehen möchte? Genau. Steuersystem, es gab ja mal irgendwie vor, weiß ich nicht, einem halben Jahrzehnt oder so diesen berühmten Tweet, ja, ich kann irgendwie sagen, wann ein Vektorgraph eine Vektorebene durchstößt, aber ich weiß nicht, wie ich meine Steuererklärung abgebe.
Genau, ja. Genau so ist es, du sprichst das an. Also fernab vom Leben irgendwie, vielleicht hat sich das mittlerweile geändert, ich weiß es nicht. Ich weiß nur, dass ich von freien Schulen schöne Dinge mitbekommen habe, von Freunden von mir, die ihre Kinder zum Beispiel in Südtirol auf einer freien Schule hatten, wo Kinder mit einer körperlichen oder geistigen Behinderung auch dabei sind und eingebunden werden, wo ältere Schüler Jüngeren helfen. In der Schule werden Debatten gehalten über, schafft man sich jetzt eine Ziege an für die Schule? Was kommt, also was bringt das mit sich? Man muss sie pflegen, man muss sie füttern, ja. Man muss sich um diese Ziege kümmern. Und das sind natürlich auch nochmal andere soziale Aspekte des Zusammenlebens von Schwesterlichkeit und Brüderlichkeit und Schule vor allem. Ich finde, also wenn man im Berufsleben steht und der Beruf einem Spaß macht, ist alles schön und gut. Aber viele Menschen sagen ja heute, oh, die Schule war so toll, man hatte so viele Ferien und musste nicht viel tun.
Deswegen war die Schule toll.
Genau. Ich finde, die Schule sollte Spaß machen, ja. Und ich finde, dass Kids sich auch bewusst werden müssen, und das machen auch viele Freunde von mir, die sagen ihren Kindern, hey, Kinder in Afrika haben nicht die Möglichkeit, zur Schule zu gehen. Die würden super gerne, die würden auch gerne studieren, die würden auch gerne Sport machen, die haben die Möglichkeit nicht. Oder laufen irgendwie 20 Kilometer zur Schule barfuß und so. Wie gesagt, Bildung ist super wichtig. Ich finde, es sollte moderner gestaltet werden. Also wie gesagt, wir sprechen vom Metaversum, Metaverse. Die Zeiten haben sich verändert. Also die Lehrpläne müssen, wie gesagt, ich weiß nicht, wie das heute ist an staatlichen Schulen.
Ja. Ah, kommen wahrscheinlich also schwer hinterher, ne? Ich meine, die Technologie bewegt sich ja so schnell vorwärts, jedes Jahr verdoppelt sich die Rechenleistung und ja. Wir haben heute, es gibt so viele neue Anforderungen an heranwachsende Menschen wie Medienkompetenz oder so. Die Medienlandschaft hat sich ja durch Social Media auch komplett gewandelt. Das Thema Achtsamkeit, Bewusstsein, ich weiß nicht, ob du auf Netflix vielleicht gesehen hast, shit, wie hieß nochmal die Show von The Social Dilemma. The Social Dilemma. Es ist eine mega gute Dokumentation, wo dargestellt wird, wie Social Media auf Kinder und Jugendliche wirkt, und hat das auch im Zusammenhang gebracht mit Suizidraten, die in wirklich schon in Kindes- oder suizidalen Gedanken, die schon in Kindesjahren sozusagen aufkommen, weil sich halt immer verglichen wird, ne? Und die Anforderungen, wie gesagt, an die Kids mit diesen neuen Medien umzugehen, aber auch an die Eltern, die da an die Hand zu nehmen und zu unterstützen, verändern sich ja jedes Jahr irgendwie rasend und gehen weiter. Und da, glaube ich, hinterherzukommen, ist eine große Herausforderung, stimme ich dir zu. Okay, aber wie bist du von da dann sozusagen zur Arche gekommen? Was war sozusagen der erste Berührungspunkt?
Also der erste Berührungspunkt war, dass ich die Arbeit der Arche mitbekommen habe in den Medien und dass ich mich mit den Kids identifizieren konnte. Durch meine Emigration oder Migrationshintergrund, dadurch, dass ich einfach auf mich alleine gestellt war in der Schule, dass das ganze Surrounding, Ich kann mich einfach mit den Kids identifizieren. Ich komme auch aus einer Familie, also mein biologischer Vater und meine Mama haben sich dann getrennt irgendwann nach 14 Jahren. Also ich war 11 und ich bin quasi ein Trennungskind und so weiter. Also es kommen viele Aspekte, kamen zusammen, bei denen ich dachte, okay, ich kann den Kids wahrscheinlich was mitgeben. Ich würde mich super gerne engagieren. Ich hatte eine Charity in Afrika, in Malealea mit einer Freundin von mir. Die hat jetzt jemand anderes vor Ort übernommen. Und dann dachte ich mir irgendwann, Moment, warte mal, ich lebe in Berlin. Ich will mich hier auch mal umgucken. Ja? Also was braucht mein Land, in dem ich lebe? Und Kinderarmut ist einfach ein großes Thema, auch in Deutschland. Ja, in unserem tollen, wunderbaren, demokratischen, reichen Land gibt es Kinderarmut. Und diese Armut basiert auf nicht nur auf finanzieller Armut, sondern emotionale Armut. Also da kommen ganz viele Aspekte zusammen, die den Kindern fehlen. Und ich habe Bernd Siegelko, den Gründer der Arche, kennengelernt. Um es mal nochmal von Anfang an vielleicht zu beschreiben, wenn ich mich engagiere für eine Organisation oder für etwas, will ich einfach hundertprozentig dahinter stehen. Ich möchte den Machern oder den Leuten vertrauen. Ich möchte dahinter gucken. So, das heißt, ich bin dann nach Hellersdorf gefahren, der Ursprung der Arche quasi, die Mutterarche sozusagen. Habe Bernd kennengelernt, Wolfgang Büscher, der die PR macht, habe ich kennengelernt. Ich habe die Kids kennengelernt, natürlich nicht alle. Sind 4.500 Kindern, Kinder auf Deutschland verteilt. Aber ich habe so die Strukturen kennengelernt und finde das einfach toll, was die da auf die Beine stellen. Und habe die Kids natürlich auch ins Herz geschlossen. Und Kinder sind einfach die Zukunft. Also Kinder sind noch formbar. Kinder sind haben große Augen und Ohren und sind lernbegierig und ja, Kinder sind einfach fantastisch. Kinder sind toll. Ich habe selbst keine Kinder, noch keine Kinder, aber ich liebe Kids. Ich komme mit denen super klar und für mich war das klar einfach. Ich wollte auch, ehrlich gesagt, wenn ich nicht Schauspielerin geworden wäre, ich wollte Medizin studieren und wollte tatsächlich Kinderpsychotherapeutin werden. Das wäre so mein zweites Leben.
Right.
Wenn ich mal auf die Welt komme.
Ja. Yeah. Schöner Gedanke.
Ja. Wenn ich nicht als Elefant auf die Welt komme, bei meiner eventuellen Wiedergeburt. Das hat mich interessieren einfach Kinderseelen und die Psychologie und Kids sind einfach super. Kids sind ehrlich, Kids sind direkt, Kids sind rough. Oft undiplomatisch in einem gewissen Alter. Ne?
Keine Filter.
Keine Filter und das ist halt wunderbar.
Fühle ich auch so, dieses keine Filter, habe ich auch schon mal ein längeres Gespräch drüber geführt mit einem Freund, dass es halt bei Kindern einfach mal rausplumpst, was sie denken. Und dann haben wir darüber diskutiert, wie wir uns das während des Erwachsenwerdens abgewöhnen und nicht mehr das alles so aussprechen, ja, was man jetzt irgendwie denkt und dadurch ja auch total viele Konflikte zustande kommen. Du hattest erzählt.
Finde ich auch.
Ja, auf jeden Fall ist das so. Das ist einfach erfrischend, wenn mal jemand komplett ehrlich sozusagen zu dir ist. Aber wie gesagt, das gewöhnen wir uns aus verschiedenen Gründen ab. Mich hat interessiert, wie dort deine Wahrnehmung war, als du dort vor Ort warst und mit den Kids interagiert hast. Wie waren da sozusagen die Profile der Kids, die du dort getroffen hast?
Die Profile, also dir fällt, wenn du zur Arche kommst, oder ist mir persönlich die körperliche Nähe aufgefallen, die Kinder sofort aufbauen, extrem an Bernd Siegelko hängen, also wirklich körperlich hängen. Mhm. Und so der Schrei nach Liebe, der ist einfach, strahlt den aus allen Poren. Mhm. Und die Kids sind... Die waren sehr neugierig auf mich natürlich, wenn eine neue Person reinkommt. Die wissen natürlich, dass viele Helfer reinkommen, ne? Also viele Menschen, die spenden oder sich engagieren und Botschafter sind. Und ja, wie Kids halt sind, ne? Wie heißt du? Ich so, ja, Natalia. Bist du Ausländerin oder was? Ich so, weißt du, so dieses Ungefilterte eben. Und während so, Mensch, jetzt, na, weil in Hellersdorf sind halt viele Deutsche, es gibt ja unterschiedliche Standorte, da gibt es auch mehr Migranten, Migration, also Kinder mit Migrationshintergrund. Damals, das war, ich glaube, 2006 oder so, da waren noch nicht so viele Kids mit Migrationshintergrund da. Und ja, Ausländer halt, ne? Die kriegen ja gewisse Sachen von zu Hause mit. Mhm. Die nicht immer positiv sind natürlich, ne? Und und die Arche ist, das Schöne an der Arche ist, die gibt den Kids so eine schöne Konstante. Weißt du, da die Mitarbeiter, Bernd achtet darauf, dass die Mitarbeiter fest angestellt sind. Da ist kein Kommen und Gehen von Menschen, die ständig
wichtiger
in das Leben,
Punkt.
Genau.
Wichtiger
diese,
Punkt.
Genau, da sind die Ansprechpartner. Ob es in der Küche ist oder im Büro oder eben psychologische Betreuungen oder Lehrer und so weiter, die Ansprechpartner sind für die Kids und die Stabilität, die die Kinder meistens, ja, also ich würde sagen, fast alle zu Hause eben nicht haben, weil die Partner der Eltern ständig wechseln, weil es da mit Gewalt zugeht, mit sexuellem Missbrauch, mit ganz, ganz vielen Sachen. Diese Stabilität versucht die Arche eben den Kids zu bieten. Und es gibt so 6 Pfeiler im Prinzip: Freizeit, Essen, Lernen, Freunde, Ferien und Familie. Mhm. Darum kümmert sich die Arche. Also natürlich Essen. Es gibt eine warme Mahlzeit. Die muss den Kids gesichert sein. Die haben sie nämlich auch nicht immer in Deutschland. Da werden die Kids mit Chips in die Schule geschickt oder ohne Essen, weil es halt niemanden interessiert zu Hause, weil die Mama vielleicht besoffen noch morgens aufwacht oder nicht nach Hause kommt. Ne? Und also die Mahlzeit, die warme, ist ganz wichtig. Ganz wichtig ist natürlich die Betreuung von Hausaufgaben, von Nachhilfe, von Lernen, ne? Also die Bildung, Familie, wie gesagt, bietet die Arche quasi eine Ersatzfamilie den Kindern und kommuniziert natürlich auch mit den Eltern. Da finden auch ganz viele Gespräche statt, ja, weil die sind oft natürlich auch überfordert, ja, in der Hierarchie oder in der sozialen, also wenn sie zum Beispiel jetzt, ja, arm sind, nicht so viel verdienen, aber 5, 6 Kinder zu Hause haben, komplette Überforderung, der Mann ist weg oder die Frau ist weg. Also Familie ist auch ein ganz wichtiger Pfeiler. Freizeit, die Freizeitgestaltung, die Kids werden durch die Spenden in Freizeitlager,
ja, sagt man, ne? Ja, ja, ja. Freizeitcamps.
Camps, genau. Ja. Ja, so, wegen Lager, wusste ich jetzt nicht. Darf man es jetzt noch sagen oder nicht? Oder?
Die Zuhörer wissen, glaube ich, was gemeint ist, ja.
Ja, eben Feriencamps, genau. Und ja, und Ferien, also ist wirklich eine tolle Sache. Da wird sich wirklich einfach wirklich rührend um die Kinder gekümmert.
Ich verstehe. Und das implizite Thema oder das übergeordnete Thema dabei ist dann, glaube ich, du hast es auch schon angesprochen, die Armut. Weil sich das zum einen auf die Familien sozusagen auswirkt oder in der Familie auswirkt, ne?
Genau.
Mangelernährung kann da auch ein Thema sein. Ich habe gesehen oder gelesen, jedes 6. Kind in Deutschland lebt in Armut und die Dunkelziffer könnte theoretisch noch oder ist wahrscheinlich noch größer. So,
das muss man sich vorstellen, ne? Jedes 6. Kind in Deutschland.
In einer Industrienation wie Deutschland, so. Ja.
Wir sprechen hier nicht von Afrika oder Russland oder, ne? Mhm. Das ist erschreckend und die neue Armut sieht ja, ich nenne die jetzt explizit neue Armut, die sieht man ja nicht. Heutzutage kann man sich ja für 1,50 € ein cooles Kleidungsstück kaufen. Jeder hat ein Handy in der Hand, ja. Oder Adidas oder Nikes oder so, ne? Man sieht, das ist nicht wie früher, dass Kinder mit zerlöcherten Klamotten in die Schule gegangen sind und ausgelacht wurden. Man versucht das natürlich auch zu vertuschen teilweise, ne? So, und ja, das ist das Gefährliche einfach.
Das
klar,
ist dann auch so ein sozialer Druck, ne? Also ja, trägst du die echten Markenklamotten, ja, haben deine Adidas 4-Streifen.
Genau.
Das sind dann so mit die Codes, sage ich mal, ne, die dann auf dem Schulhof irgendwie präsent sind. Es kann ja auch ein gutes Zeichen sein, dass die Kids nicht mehr mit löchrigen Klamotten in die Schule gehen, weil es dann vielleicht irgendwie Stellen gibt, wo sie Klamotten beziehen können.
Genau.
Aber dennoch schafft es ja nicht das Problem der Armut insgesamt davon, weil was sind die Freizeitaktivitäten, an denen deine Freunde teilnehmen? Kannst du da selber mit teilnehmen? Kannst du mit ins Kino gehen oder sonst irgendwas? Wenn du es nicht kannst, dann fällst du halt behind und findest dann den Anschluss nicht. Und das ist dann wahrscheinlich so mit ein großer Treiber dessen, weswegen dann Kids mit, wie du gesagt hast, ne, Migrantenhintergrund dann halt einfach zurückfallen.
Zurückfallen, ja, aber natürlich auch nicht nur Kids mit Migrationshintergrund, sondern auch deutsche Kinder natürlich. Ne? Und wie gesagt, ich habe dir ja gesagt, ich bin 89 hergekommen. Wir waren im Asylantenheim ein paar Jahre, bevor wir dann quasi eine neue Wohnung bezogen haben, weil das war auch alles nicht einfach, weil natürlich, ne, Asylanten, kann man denen vertrauen und so weiter. Ne? Das ist ja heute auch so. Flüchtlinge, oh Gott, man hat die Vorurteile.
Ja.
Haben wir halt Menschen alle und stecken alle in Schubladen. Und meine Eltern zum Beispiel haben darauf geachtet, die haben mich, ich war Leichtathletin als Teenager dann irgendwann. Also da haben wir nicht mehr im Asylantenheim Man nannte das früher, also Landenheim einfach, so hieß das.
Wie würde man es heute nennen?
Das weiß ich auch, also ja, Heim und Lager sagt man einfach nicht mehr, weil die auch wieder so negativ belastet sind. Ne?
Ja.
Aber ich denke auch, die Hörer wissen, was ich meine, und es wurde so genannt früher.
Ja.
92 habe ich war 12, ich glaube, ich habe mit 12 angefangen, beim Karlsruher SC zu trainieren, Leichtathletin, also Leichtathletik zu trainieren. Und das ist das, was du angesprochen hast. Es gab Freizeitcamps und wir konnten, also ich konnte mir das, oder meine Eltern konnten sich das nicht leisten. Und was war das Schöne? Die haben zusammengeschmissen für mich.
Wow. Ja, das ist schön, das in der Tat, ja.
Klar, mein Trainer und die Kids, und das ist einfach wunderbar. Und wenn ich irgendwie Turnschuhe gebraucht hätte, dann wäre das genau das Gleiche passiert. Und ich habe dadurch auch diese Zusammengehörigkeit und Teamgeist und Respekt und Pünktlichkeit, Disziplin, habe ich alles dort gelernt. Und das ist auch bei der Arche eben so, ne? Die Möglichkeit, Sport zu treiben, da animiert zu werden, zu sagen, so, guck mal, da gibt es auch Kinder mit Übergewicht, auch während Corona jetzt gerade, ne? Die stopfen da Chips in sich rein, nehmen auf einmal 20 Kilo zu, haben keinen Sport, haben nicht die Möglichkeit, weil sie das Geld nicht haben. Und da bietet die Arche halt natürlich sämtliche Möglichkeiten, um die Kids zu unterstützen, sofern sie natürlich auch wollen. Ne?
Ja. Also, ja gut, sehr gut. Die Motivation ist dann ein anderes Thema, aber ich schätze, werden die auch ansetzen wahrscheinlich. Ne?
Also, klar, natürlich.
Und
es
entsteht dann ja auch gerade in solchen Gruppen dann so eine Gruppendynamik, ne, dass du sagst, ja, da möchte ich jetzt aber dann trotzdem dabei sein, weil meine besten zwei Freunde machen das irgendwie mit. Cool, dass ich da auch mit dabei sein kann dann.
Genau.
Du zuerst.
Entschuldigung. Und das kann ich den Kids halt einfach mitgeben, wenn ich mit den Kids spreche, ne? Und die fragen mich manchmal so, was machst du? Ach, Schauspielerin, Sängerin. Und dann kann ich sagen, hey Leute, aber ich kam auch im Prinzip von ganz unten. Wir hatten nichts. Wir hatten 50 Mark, als mein biologischer Vater zurück nach Polen ist. Hat er uns einfach 50 Mark zurückgelassen. War auch nicht wirklich cool von ihm. Und meine Mama war dann halt putzen und irgendwo in Küchen arbeiten, in irgendwelchen Lokalen und so weiter, um uns zu finanzieren. Und dann hat sie meinen Vater, also meinen Adoptivpapa kennengelernt, den ich Vater nenne. Das ist auch wieder so ein Ding, ne? Ich habe einen Adoptivpapa. Das ist mein Vater für mich. Der hat mich erzogen, der hat eben mit mir Hausaufgaben gemacht, der hat mir Liebe gegeben. Mein biologischer Vater war nicht in der Lage dazu, war nicht fähig dazu. Sind halt manche Männer sind unfähig, Vater zu sein.
Ja.
Nach der Produktion des Kindes, sage ich mal so. Ja?
Zu spät gemerkt, aber ja.
Genau. Und ich bin trotzdem kein, ich sage es jetzt wirklich, Arschloch geworden. Ja?
Ja.
Nein, ich will ein guter Mensch sein, die bestmögliche Version von mir. Und Trennungskind, Scheidungskind, Migrationshintergrund, kein Geld. Trotzdem bin ich hier, wo ich bin. Und bin stolz darauf, weil ich sage, ich habe es mir erarbeitet. Und das kann ich den Kids mitgeben und sagen, wenn ihr wollt, schafft ihr alles. Mit Fleiß, mit Herz, mit Seele. Und das will ich einfach mitgeben. Und viele Kinder hören da eben zu mit großen Ohren, weil sie Sportler werden wollen zum Beispiel. Lukas Podolski ist ja auch ein Arche-Botschafter. Der hat in Warschau jetzt eine Arche eröffnet, für die ich mich auch engagiere. Und wenn Lukas da zu den Kids kommt, wow, das ist ja ein Idol für die Jungs. Ne?
Klar.
Also die hören zu. Das ist halt eine wichtige Funktion von uns Menschen, die mehr oder weniger in der Öffentlichkeit stehen. Wir können was mitgeben. Das ist halt das Schöne. Ne?
Genau, Role Model. Und solchen Leuten hört man dann auch als Kind wahrscheinlich eher zu, als jetzt irgendwie Mama und Papa oder Oma und Opa, die halt irgendwie dir einen vom Leben erzählen. Aber klar, wenn das dann irgendwie dein Idol zu dir sagt, das ist natürlich nochmal eine andere Wirkung, auch eine nachhaltige Wirkung. Ne? Der andere Punkt, den du angesprochen hast mit der Ressourcenknappheit, ist ein Punkt, den ich schon das ein oder andere Mal beobachtet habe, dass so Leute wie du, oder das sehe ich auch ganz besonders in der Kreativindustrie, sind so Länder wie Brasilien, die räumen immer massenweise Awards ab. Und ich habe da mit einem Brasilianer drüber gesprochen, gefragt, warum ist das so? Und der meinte, es ist einfach die Ressourcenknappheit, die dich dann einfach zu Höchstleistung sozusagen anspornt, weil du unbedingt diesen Status sozusagen verlassen möchtest und das dann dein Antrieb ist.
Ja, genau. Das kann Antrieb sein, ja. Allerdings muss man auch sagen, dass viele Kinder natürlich die Lebensmuster der Eltern wiederholen.
Mm, Sehr, sehr guter Punkt. Ich wollte gerade sagen, wenn du es für dich in Antrieb beziehungsweise Energie, positive Energie konvertieren kannst, ne? Ja. Aber das ist natürlich nicht, also das muss nicht der Standard sein. Es kann ja auch eine Abwärtsspirale dann sozusagen geben, dass du halt in dieser Ressourcenknappheit unterwegs bist und dann halt einfach stagnierst oder resignierst und sagst, ich schaff das hier irgendwie nicht.
Ich schaffe das nicht genau, je nachdem, das ist natürlich, je nachdem, wie charakterstark man ist, das gibt ja auch so viele Komponenten, ne? Wann ist man charakterstark? Warum? Sind die einen schwach und labil und die anderen nicht?
Genau.
Liegt es an der Erziehung? Liegt es an Liebe? Meiner Ansicht nach ist natürlich Liebe der Grundmotor. Also ich meine, Babys sterben ja, wenn sie keine Liebe bekommen. Da gab es ja Experimente, soweit ich weiß, ohne körperliche Nähe auch, ne? Ja, und dann gibt es eben ein paar Kids, die, obwohl der Vater Alkoholiker ist oder Mutter Junkie und so weiter, die eben nicht sagen, ich bin auch Junkie, weil mein Vater Junkie ist, sondern die sagen, ich bin eben nicht Junkie, weil mein Vater Junkie ist. Ja. Es gibt halt immer die beiden Entscheidungen.
Ja.
Werde ich genauso oder mache ich es genau anders?
Ja.
Und sind aber natürlich auch Mentoren wichtig, ja, und an die Hand genommen zu werden von jemandem, zu dem man aufschaut oder von dem man Liebe bekommt, dem man vertraut, ne? Und der sagt, ich glaube an dich. Das kriegen viele Kids ja auch nicht gesagt.
Ein mächtiger Satz aber, ne? Der richtig was auslösen kann, aber klar, natürlich, wenn er von jemandem bekommt. Du hattest vorhin, und das fand ich eine sehr interessante Differenzierung, zwischen sozialer Armut und emotionaler Armut unterschieden. Ja. Kannst du das für unsere Hörer einmal aufdröseln, was mit dem einen Begriff, was mit dem anderen gemeint ist?
Also soziale Armut natürlich sind die finanziellen Mittel, die man eben nicht hat, nicht zur Verfügung hat, oder materielle Dinge. Emotionale Armut ist eben, die Kinder verkümmern zu Hause, wenn sie keine Liebe bekommen, weil die Eltern einfach eben, wie gesagt, nicht da sind oder nicht fähig sind zu lieben, weil sie es auch nicht anders gelernt haben. Körperliche Nähe bekommen die Kids nicht. Da gibt es keine Gespräche, da gibt es eben nicht den Satz, ich glaube an dich oder du kannst mir jederzeit vertrauen, du kannst mir alles anvertrauen, sondern die Kids werden oft alleine gelassen, emotional auch. Und das fängt ja ganz früh an und dann, wenn man in die Pubertät kommt als Kind, wird es dann schwierig, ne? Weil dann kommt die Sexualität ins Spiel. Man hat Fragen, ja, dann kommt das Schamgefühl und so weiter. Und dann hast du vielleicht eine Mama, die ständig den Partner wechselt oder der Papa, der ständig die Partnerin wechselt. Und ach, das ist alles sehr komplex. Und ich finde es halt immer unverantwortlich, Kinder in die Welt zu setzen, obwohl man eigentlich nicht fähig dazu ist. Vielleicht denkt man das von sich nicht, aber die Kinder fragen ja nicht davor, ob sie auf die Welt kommen dürfen oder nicht,
sondern
die kommen halt einfach auf die Welt und dann muss man die Verantwortung tragen, diese kleinen Küken zu pflegen, ne? Und dafür zu sorgen, dass die startklar sind fürs Leben. Und das fehlt leider vielen Eltern und explizit wird es dann halt schwierig, wenn eben die Armut hinzukommt, die finanzielle. Ja, also wie gesagt, die Arche gibt ja viele Bücher raus immer und ich lese die auch und das ist traurig. Das ist wirklich traurig, was passiert hinter verschlossenen Türen bei unseren Nachbarn einfach.
Ja, ich habe gesehen, während der Corona-Zeit hat es auch eine 10%ige Zunahme an Kindesmissbrauch gegeben. Also eben haben wir gesprochen über den Entzug von Liebe und Zuneigung. Das ist dann natürlich ein absolutes... Es liegt am absolut negativen Ende der Skala, sage ich mal. Auch das war so ein Thema, was mir durch das Gespräch mit Julia zum Beispiel von Dunkelziffer sehr bewusst geworden ist, wie viele, ich sag mal, negative Nebeneffekte durch dieses ganze Corona-Thema aufgekommen ist und Probleme, die jetzt überhaupt noch nicht an der Oberfläche sind, sondern in den Nachrichten die meiste Zeit über Inzidenz und die Krankheit selbst oder den Virus selbst gesprochen wurde, aber die Side-Effects, die es auf die Bevölkerung hat, durch sämtliche Bevölkerungsgruppen, Bildungsgruppen und so weiter hinweg, das wird fast nicht gecovert und das scheint gerade bei Kindern ein Thema zu sein, weil die soziale Entwicklung, es fehlen halt 2 Jahre, ne, wenn jetzt irgendwie 2020 16 warst und du wirst jetzt dieses Jahr 18, alter mhm. Schwede, was dir, was halt einfach dabei liegen geblieben ist, so, ne? Mhm. Und durch jedes Gespräch, was ich hier mit Gästen habe, die irgendwie sich für die Belange von Kindern einsetzen, höre ich mehr und mehr raus, dass ja, dass die ganz besonders gelitten haben, dass die keine Lobby haben. Und ich habe auch ein bisschen Bedenken davor, was das ja für einen Effekt nach sich zieht, langfristig, den weiß ich gar nicht, wie der aussehen kann oder aussehen wird, aber ich habe da ein bisschen Respekt vor, ehrlich gesagt, was das mit der Generation gemacht hat.
Ja, bin ich auch gespannt. Ja, die Kids tun mir leid, die Jugendlichen tun mir leid. Und ich hab selber jetzt gerade Anfang des Jahres Corona gehabt, war 2 Wochen zu Hause und jetzt bin ich ein erwachsener Mensch. Ich kann mich selbst beschäftigen, wunderbar. Mir ist nie langweilig. Ich habe echt genug zu tun und mag das auch gerne, alleine zu sein manchmal. Dann kam aber nach 2 Wochen der Punkt, in dem ich gesagt habe, jetzt reicht's. Jetzt brauche ich soziale Kontakte, jetzt brauche ich menschliche Nähe, jetzt brauche ich meine Freunde. Das Telefonieren reicht einfach auch nicht. Also Körperlichkeit ist halt auch einfach wichtig. Und da kann ich mir eben vorstellen, dass Kinder einfach durchdrehen. Also zu Hause, wenn die dann eben, ne, kleine Wohnung, vielleicht 40 Quadratmeter zu fünft. Ich meine, weißt du, früher meine Großeltern zum Beispiel, apropos 40 Quadratmeter, meine Großeltern hatten auch eine 50 Quadratmeter Wohnung, 3 Kinder und 2 Erwachsene. So, die Kinder haben sich das Zimmer geteilt, die Eltern auch. Es hat alles funktioniert. Gut, meine Onkel sind jetzt nicht ganz wirklich, also nicht die tollsten Menschen auf Erden, sage ich jetzt mal. Vielleicht war das eine Nachwirkung. Meine Mama ist super. War aber eine andere Zeit und eine andere Generation einfach. Ne? Die Nachkriegsgeneration, da ging es, die sind arbeiten gegangen. Und bist du noch da?
Ich bin noch da, ja.
Ah, okay, weil das, okay, super. Ich dachte, es wurde unterbrochen gerade. Ja, vielleicht waren, also das kann man mit heute nicht vergleichen, weil wir sagen ja, wir haben ja heute alles, alle Möglichkeiten. Ja, haben wir, aber der Druck ist anders geworden, so wie du sagst, durch Social Media und so weiter. Und dann hängen da die Kinder ab zu Hause, wie gesagt, zu fünft vielleicht, vor ihrem Instagram oder Facebook, vergleichen sich ständig.
Ja.
Also das ist ein psychischer Druck einfach, der anders ist als früher. Und ja, also die Kids tun mir einfach leid. Die Eltern haben es natürlich auch nicht einfach, ne? Ja. Mit diesem Homeschooling und hängen da 24 Stunden am Tag, hängen sie während des Lockdowns aufeinander. Kann schief gehen.
Ja. Und dann auch die Frage, ne, also kriegen die Kids zu Hause im Homeschooling auch die, ja, also kann man auch nur bedingt drauf eingehen im Klassenzimmer, oder kannst du wenigstens ein bisschen individuell auf einzelne Schüler eingehen, die ein bisschen zurückhängen oder so? Schwierig, wenn nicht mehr die physische Nähe gegeben ist, sondern die Leute sozusagen abstrahiert werden, hinter Bildschirmen sitzen. Ja. Wenn es denn überhaupt einen Bildschirm gibt, an dem man produktiv arbeiten kann, das ist ja das nächste Thema, ne? Also ich habe dann auch beim Durchlesen des Dossiers gedacht, ja, okay, dann, oder generell jetzt so mit Homeschooling, ja, dann wie, also machen die Kids dann zu Hause am Laptop per Zoom oder so, aber dann gehe ich davon aus, dass sie einen Laptop zu Hause haben, ne? Das ist ja auch nicht unbedingt, muss nicht unbedingt gegeben sein.
Eben, genau, und dafür ist eben, wenn wir über die Arche sprechen, natürlich auch dafür ist die Arche da, genau diese Voraussetzungen quasi zu geben. Mhm. Wenn kein Geld ist zu Hause, dann wird dann ein Rechner angeschafft und
Oder es gibt Geld zu Hause, weil beide Elternteile den ganzen Tag arbeiten, aber dann hat man trotzdem nicht dieses individuelle und diese familiäre Nähe, so, die ist dann auch nicht gegeben. Und so wie ich es verstanden habe, ist die Arche dann genau dafür da, nämlich für diese 4.500 Kinder einen Ort zu schaffen, der Begegnung, wo sie eben nicht behind fallen, wo es solche Sachen gibt wie Gitarrenunterricht, Computerkurse etc., all das, was man zum Teil nicht mal in der Schule bekommt, sage ich mal.
Genau, und vor allem natürlich können sich die Kinder auch, was ja auch nicht einfach ist, du hast sexuellen Missbrauch angesprochen, da gibt es eben auch Ansprechpartner oder Vertrauenspersonen, denen sie sagen können, ah, der Papa oder Mama oder Onkel oder Opa oder was auch immer, der Nachbar. Na, das ist ja auch ein ganz, ganz fragiles Thema und ganz wichtiges Thema. Und du siehst auch, ich finde, man sieht einfach leider kaputte kleine Kinderseelen siehst du in den Augen von den Kids. Mhm. Also du guckst manche Kids an und denkst, okay, ja, alles klar. Ein ganz wichtiger Auffangort für die Kinder ist die Arche einfach. Und ich treffe immer wieder Kinder. Also weißt du, ich bin ja Botschafterin, das heißt, meine Aufgabe ist in erster Linie, die Botschaft nach außen zu tragen, die Menschen mit der Arche in Verbindung zu bringen, dass die aufmerksam werden auf die Arche. Natürlich spende ich auch.
Die Arche finanziert sich auch durch Spenden, ne?
Durch private Spenden, ja, genau. Vor allem, und jetzt kommt morgen zu mir jemand, ich habe meinen Kleiderschrank aussortiert, habe ganz viele tolle Sachen, ganz viele irgendwie Sportklamotten und so. Und das mache ich auch gerne, ne? Oder Freunde organisieren was, Klamotten, Möbel oder eben Weihnachtsgeschenke, ne? Nicht nur Geld zu spenden, sondern explizit zu fragen, was braucht Familie XY, ne? Und natürlich sagt dann das Kind, da gibt es auch oft einen Aufschrei bei uns in Deutschland, wenn das Kind sagt, ja, ich möchte eine Playstation. Es ist ein Kind. Da, ja, sagt doch nicht, ja, ich möchte gern ein Hähnchen zu Weihnachten,
absolut,
haben für die, ja, ganze Familie. Sondern du sagst, ich möchte coole Turnschuhe, ich möchte ein Handy oder so. Das ist halt der Druck, die Konkurrenz oder das mithalten können. Und das verstehe ich. Da mache ich auch nicht große Augen und denke, oh, die haben doch kein Geld, jetzt schenke ich denen keine Playstation. Natürlich habe ich dem Kind dann eine Playstation geschenkt, weil das sind Kinder einfach, ne? Das darf man nicht vergessen. Und ja, also das ist halt wichtig, ne? Und einfach die Info rauszugeben, dass wir einfach Kinderarmut haben in Deutschland und sexuellen Missbrauch und eben emotionale Armut und die Bildung fehlt und der Staat und die Politik sich einfach, jetzt könnte ich fluchen wirklich, die sich einfach mehr kümmern sollen um Kinder, um unsere Kinder.
Ja.
Also
100% bei dir, 100% bei dir, weil ja, das ist die nächste Generation, die hoffentlich die Welt, wie, das sollte eigentlich der Anspruch jeder Generation sein, eine bessere Generation zu schaffen, ja, oder bessere Umstände zu schaffen, als ihre Eltern es hatten und dann natürlich auch sie selbst für ihre Kinder dann wiederum. Insofern vielen Dank, dass du heute über das Thema gesprochen hast, dass du es mit nach außen getragen hast.
Danke euch.
Du bist aber generell dem Thema, ich sag mal, Mental Wellbeing oder so, das, ja, ist so ein bisschen dein Thema, kann man das sagen? Du bist ja auch bei an einem österreichischen Startup, glaube ich, mit.
Genau.
Ich weiß, bist du dran beteiligt oder bist du dort auch eine Botschafterin?
Ich bin da auch Botschafterin, mhm, genau. Das Portal heißt InstaHelp. Also Insta hat nichts mit Instagram zu tun, sondern Insta, also die Übersetzung.
Als Instant.
Von Instant, ja. Mhm. Und da können wir eine schöne im Prinzip Brücke oder einen Bogen schlagen, weil Kommunikation das A und O ist. Ja, bei den Arche-Kindern, die haben sie nicht mit ihren Eltern. Da fehlt die Kommunikation oft. Also kommunizieren sie entweder untereinander bei der Arche oder mit der Arche, mit den Verantwortlichen. Und bei uns Erwachsenen, wenn wir nicht kommunizieren, geht es auch nach hinten los. Eltern, die nicht kommunizieren. Corona hat uns alle wirklich zu schaffen gemacht. Jetzt, ich kann es nur auf mich beziehen, wenn ich 2 Wochen alleine zu Hause sitze. Wie gesagt, ich kann mich beschäftigen, alles ist schon gut. Ich liege dann abends im Bett und dann kommen diverse Gedanken auf mich zu geflogen. Und wir wollen ja oft Gedanken schnell loswerden und negative Emotionen loswerden. Also fängt man vielleicht an zu trinken oder Drogen zu nehmen oder kriegt irgendwelche Süchte und Zwänge im schlimmsten Fall, ja, anstatt zu kommunizieren und zu sagen, hey, meine Seele sagt mir da was, mir geht's nicht gut. Warum bin ich traurig? Warum bin ich ausgepowert zum Beispiel? Oder warum... Ne, also es gibt ja unterschiedliche Probleme und Problemchen, die man hat. Und ich finde einfach, dass man merkt ja Menschen, die voller Hass sind oder gewalttätig sind oder andere ständig attackieren, ob bei Social Media oder im wahren Leben, die sind ja nicht zufrieden mit sich selbst.
Ja, absolut. Da ist ja.
Irgendwas
Frage,
ganz,
ja,
tief drin, Selbsthass oder traumatische Erfahrungen, ne, die einfach offensichtlich nicht verarbeitet wurden. Und ich bin der Meinung, dass wenn wir einfach, also das mentale Basis einfach die Grundlage ist für unser Lebensglück.
Auch für eine gesunde Gesellschaft, finde ich, für ein,
genau,
gesundes Kollektivbewusstsein.
Genau, absolut, absolut. Und dann kannst du ja mit deinen Mitmenschen eben auch vorsichtig und liebevoll umgehen und respektvoll, wenn man bei sich irgendwie auch alles aufgeräumt hat. Niemand ist ja perfekt von uns, aber InstaHelp ist halt eine super Sache. Auch da habe ich selbst ausprobiert. Ne? Das ist ein Portal. Man denkt sich erstmal, okay, wie psychologische Betreuung online. Wir leben in einer schnelllebigen Zeit. Wir müssen uns umstrukturieren und anpassen. Wir sind unterwegs. Wir haben viel zu tun. Oft fehlt den Menschen natürlich auch der Mut, sich mit ihren Problemen auseinanderzusetzen oder sie nach außen jemandem überhaupt zu kommunizieren.
Ja.
Rauszugehen in Therapie, da musst du auch erstmal vor die Tür treten, du musst einen Termin machen, du zeigst dein Gesicht in irgendeiner Praxis, vielleicht wirst
sehr
du auch
hohe
gesehen.
Hürde, sehr hohe Hürde.
So. Ja. Und bei InstaHelp ist es so, du kannst einfach dich anmelden, dich registrieren online. Du siehst die Psychologen auf Bildern, das heißt, da ist schon mal eine Sympathie oder keine Sympathie da. Du kannst so anonym bleiben, wie du willst. Also du musst deinen Namen nicht preisgeben. Du kannst schreiben, telefonieren oder Videochatten mit den Psychologen. Und das Schöne ist, du kriegst innerhalb 24 Stunden einen Gesprächspartner, jemanden an die Leitung.
Das ist halt der Knackpunkt, ne?
Genau. Und das ist halt physisch nicht möglich heutzutage.
Genau, ja, weil ich habe ein, zwei Bekannte in meinem Freundeskreis, die jetzt auch während Corona dann die Hand gehoben haben und gesagt haben, ich bin hier jetzt irgendwie am Limit angekommen, ich brauche jetzt Hilfe irgendwoher, und ich weiß, dass sie monatelang gewartet haben auf das erste Gespräch. Und gerade wenn es um eine akute seelische Notfallsituation geht, sage ich jetzt einfach mal, sind dann irgendwie 3, 4, 5, 6 Monate, das ist nicht der Idealfall. Und so wie ich es verstanden habe, schließt InstaHelp dann diese Lücke.
Schließt InstaHelp auf jeden Fall die Lücke, innerhalb von 24 Stunden einen Gesprächspartner zu haben. Und ich glaube, die Hürde eben, die nicht da ist, indem man anonym bleibt, das ist super. Man muss ja gar nichts im Leben. So. Und wenn man eben anonym bleiben will und man will nicht zu einem Therapeuten gehen, man will nicht in eine Praxis gehen, ist das das gute Recht von allen. Aber ich finde, niemand von uns sollte sich einsam fühlen, alleine und mit seinen Problemen alleingelassen, weil es gibt, wie viel, 7, 8 Milliarden Menschen auf der Welt.
Ja, wir sind, glaube ich, an acht dran.
Same, same, but different, sage ich immer. Ja, also wir haben doch im Prinzip, so unterschiedlich wir sind, eigentlich ähnliche Bedürfnisse und ähnliche Probleme einfach.
Ja.
Und man denkt oft, oh Gott, ich bin so ein Freak, ich bin alleine mit irgendeinem komischen Spleen, Problem, Sucht, Zwang, was auch immer. Nein. Ich sage immer, nichts ist so, wie es scheint. Ja, weil ich kenne so viele Menschen, die wirklich glücklich aussehen, die reich sind, die wunderschön sind meinetwegen, die weiß ich nicht, was für Autos fahren, trotzdem unglücklich und depressiv sind. Ne? Also das in die Seele zu schauen, das, ja, jeder von uns trägt eine Hülle nach außen natürlich. Und wie gesagt, ich habe es ausprobiert. Ich hab Glück gehabt, weil ich eine super tolle Therapeutin, so Mitte 60 war meine, in der Leitung hatte. Wir haben telefoniert.
Dann auch über InstaHelp tatsächlich.
Über InstaHelp, ja. Genau. Ich wollte das als Botschafterin ausprobieren und dachte so, eigentlich geht es mir super. Ich hatte 10 Jahre On-Off-Therapie aus diversen Gründen. Eigentlich geht es mir doch super, ich habe doch eigentlich gar nichts. Und dann kamen wir halt aber auf das Thema zum Beispiel Selbstwertgefühl, mit dem ich immer wieder zu tun hatte. Und es war super. Wir haben, ich glaube, 6 Sessions gemacht, auf die ich mich wirklich jede Woche wahnsinnig gefreut habe, weil man so unglaublich viel über sich selbst lernt.
Ja.
Also absolut. Du lernst dich einfach mal kennen.
Ja, ja.
Durch Fragen, die da jemand stellt. Ne?
Ja, und man hat halt eine neutrale Bezugsperson, ne? So, bevor man jetzt manche super intimen oder vielleicht auch tabuisierten Themen mit seinen Freunden oder seinem näheren Umfeld besprechen muss und dann irgendwie neutralen Dritten hat, der einen irgendwie reflektiert und selber hilft, hinter die eigene Fassade zu schauen, die man ja vielleicht über die Jahre aufgebaut hat, ist ein super, 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 wie gesagt, relevanter Punkt für eine gesunde Gesellschaft, dass darüber gesprochen wird und dass es da Hilfen gibt.
Ja, so wie du es schön gesagt hast, ein gesundes Kollektiv, und das lege ich wirklich jedem ans Herz, einfach den Hörer in die oder das Telefon in die Hand zu nehmen und das zu probieren, wenn man sich wirklich einsam alleine fühlt oder Beziehungsprobleme hat oder Lebensfragen oder Unsicherheiten, Komplexe. ich finde, meistens ist alles lösbar. Ja, und durch Gespräche kommt man wirklich an Lösungspunkte, die man selbst wahrscheinlich gar nicht parat hätte. Man sieht vor lauter Bäumen den Wald nicht
ja,
mehr.
Ja, gut, guter Punkt, ja.
Und denkt, ich schaffe das alles nicht. Das wächst mir über den Kopf alles. Also was auch immer es ist. Und ich habe Freunden von mir dazu geraten, auch als Paar eine Therapie jeder für sich zu machen bei InstaHelp. Die kommen nicht, die haben zwei Kinder, die haben Schwierigkeiten, ne, sind beide überfordert, können aber auch nicht weg, mal kurz in Therapie. Und so bist du zu Hause auf dem Sofa oder bügelst oder ich weiß nicht, was man macht. Und telefoniert einfach mit einer Person, die dich nicht bewertet, die dich nicht verurteilt, die dazu ausgebildet wurde, dir zu helfen, für dich da zu sein. Und es sind wirklich ganz tolle, spannende Gespräche. Und man denkt so, okay, so ein Freak bin ich gar nicht. Eigentlich ist alles in Ordnung. Nur habe ich vielleicht ein paar traumatische Erlebnisse gehabt oder meine Eltern haben vielleicht da und hier mal was falsch gemacht in der Erziehung und so weiter und so fort. Und ja, da weißt du, da bin ich auch offen. Ich habe auch meine Zwangsverhalten gehabt aufgrund von zum Beispiel einem sexuellen Überfall mit 12. Das war so meine traumatische Erfahrung im Leben. Und da war ich 12 und ich bin mit 30 erst in Therapie gegangen.
Wow.
Da liegen 18 Jahre dazwischen.
Ja.
18 genauso, Jahre.
Genauso wie man eine Grippe nicht verschleppen sollte, ne? Genau so ein Thema, was man nicht verschleppen sollte wahrscheinlich.
Nein, Probleme nicht runterschlucken, nichts in sich aufstauen, weil es geht immer nach hinten los und es betrifft dann die Gesundheit oder eben die mentale Gesundheit, die auch zur Gesundheit dazu gehört.
Zu einem signifikanten Anteil meiner Meinung nach, ja.
Ja, ja. Und über das wir mehr sprechen sollten, weil wie gesagt, wir werden hier zugedröhnt, zugeballert von der Werbung mit Cremes, mit teuren Klamotten, mit allen möglichen Sachen. Genauso wie bei Corona, weißt du, wir quatschen hier über Impfung und alles schön und gut, aber lass uns auch mal über das Immunsystem sprechen. Gute Ernährung, frische Luft, Bewegung.
Ja,
dann auch mentale Gesundheit, Stress zu vermeiden. Stress ist einfach fürs Immunsystem tödlich. Und und mentale Gesundheit, passen Sie auf sich auf. Und ich weiß gar nicht, ob das in der Werbung stattfindet, ehrlich gesagt, bei uns. Während Corona zu sagen, Leute, hier ist eine Nummer, da könnt ihr anrufen, wenn es euch nicht gut geht.
Ja.
Und nicht nur, weißt du, die Lager gegeneinander aufzuhetzen, Impfgegner und Pro und Contra. Totaler Bullshit.
Finde ich auch furchtbar. Also das soziale Fabrikat, möchte ich sagen, hat auf jeden Fall sehr gelitten über die letzten 2 Jahre. Ich hoffe, dass die Schäden nicht irreparabel sind, sondern dass wir da als Gesellschaft wieder zusammenwachsen. Es haben sich ja auch da Familien voneinander entfremdet. Ganz, ganz furchtbar, finde ich. Mhm. Und ich bin da auch bei dir so, während der ganzen Zeit wurde nicht über mentale Gesundheit gesprochen, geschweige denn irgendwie, wie man seinen Körper noch besser rüsten kann, ne, gegen jetzt irgendwie ein Virus, der kommt oder so. Gar nicht jetzt irgendwie sagen, dass du joggen gehen musst und dann bist du vor allem gefeit oder so. Aber es ist auf jeden Fall ein relevanter Anteil deiner Gesundheit, dich ausgewogen zu ernähren, Sport zu machen, soziale Kontakte zu haben, körperliche Nähe, Austausch, all das gehört mit dazu. Und ganz egal, was man denkt, wie freakig man ist oder wie unique das eigene Problem ist, es gibt immer mindestens eine Person, die das gleiche Problem hat, von der du nicht weißt, bis du nicht etwas sagst und dir gegebenenfalls Hilfe holst. Überhaupt kein Thema, ist überhaupt nichts Verwerfliches dran, im Gegenteil, Signal von Stärke.
Wir sollten das genau enttabuisieren und wie gesagt, ich als Person, die in der Öffentlichkeit arbeitet, von der man vielleicht auch das oder jenes halten mag, ja, die hat doch ein super Leben, die kriegt doch alles vor die Füße geschmissen. Nein, natürlich nicht, die hat sich alles A erarbeitet, B, habe auch ich eben Probleme und Problemchen und ich bin jetzt ein starker Charakter und eine emanzipierte Frau, aber manchmal gibt's auch eben Tage, an denen ich mal heulen muss oder mich einfach klein und mickrig fühle und also wie gesagt, am Selbstwertgefühl habe ich wirklich die letzten 2 Jahre gearbeitet und das ist echt ein Mindset, ja, also man ist ja, was man denkt oder man ist, was man ist, also das sind ja alle Sachen, die man nur selbst in der Hand hat. Ja. Da kann dir wirklich niemand helfen. Und was Selbstbewusstsein betrifft, habe ich super, super Fortschritte gemacht. Denkt man wahrscheinlich auch nicht, ach, guck mal hier, die hat das und das gespielt und zeigt sich immer so und so. Ja, das ist mein Arbeitsanzug.
Das ist der Job dann, ja, ja, ja,
ja. Ja, also ich streife mir auch so ein Batman- oder Superman-Kostüm über, ja. Natürlich, weil ich die Leute unterhalten, das ist ja, ich muss die Leute unterhalten.
Gibt es ja auch so in Büroberufen, dass die Leute sich ebenfalls die Uniform anziehen, ne? Und dann irgendwie darüber Professionalität und Stabilität signalisieren wollen. Aber ja, wie du schon gesagt hast, das ist das Fassade oder dann ein Arbeitsoutfit und dadurch kann niemand durchschauen, ob du jetzt an einem Burnout irgendwie vorbeischrammst oder knabberst oder so. Das geht halt erst, wenn man sich da sozusagen aufmacht und ja, das sieht als das, was es ist, nämlich ein Signal der Stärke und dessen, dass man sich es selber auch wert ist, weil ja.
Weißt du, das Schöne bei InstaHelp ist zum Beispiel auch, dass sie mit Firmen arbeiten, was ich auch eine ganz tolle Idee von seitens der Firma finde, mit Betrieben, die sagen, okay, wir wollen, dass es unseren Angestellten gut geht. Hier habt ihr meinetwegen, weiß ich nicht, Gutscheine oder Codes, keine Ahnung was, ne? So, dass die Kosten quasi übernehmen. Die Kosten werden von der Firma übernommen, weil du zahlst am Anfang, glaube ich, sind es 30 Minuten, 30 Euro für so ein Einführungsgespräch und dann hast du entweder 50 Minuten oder 30 Minuten, 69 Euro und, ich will jetzt nicht lügen, 39, glaube ich, oder 49, weil die Krankenkassen das auch nicht übernehmen. Ja, das ist, da müssen wir auch dran arbeiten, am Gesundheitssystem. Ja. Ja. Die Zeiten haben sich auch da, wie im Schulsystem, verändert. Supportet das doch bitte als Krankenkasse, als Staat, ja, Politik. Und wie gesagt, bei solchen Betrieben, Lidl ist zum Beispiel ein Kunde, die geben ihren Mitarbeitern die Möglichkeit, da mal anzurufen, zu sagen, ich bin überfordert oder mein Chef nervt mich oder ich slide an der Depression vorbei und so weiter. Ne? Es gibt natürlich auch Grenzen, also wenn man wirklich extrem psychisch krank ist, dann muss man wirklich dann auch in Therapie gehen oder zum Psychiater gehen, ne, wenn man Medikamente verschrieben bekommen möchte.
Nützt nichts, dann Pflaster drüber zu kleben, ja.
Nee, da hilft nur reine psychologische Betreuung natürlich nichts und auch schwere Suchtkrankheiten und so weiter. Ne? Aber allein durch das Gespräch sich zu öffnen und zu sagen, hey, da ist was, kann dir dieser Psychologe auch sagen, okay, da gibt es ein tieferes Problem und da würde ich Ihnen raten, wirklich jemanden anderen zu kontaktieren. Ja. Also es ist wirklich eine tolle Sache, die, wie gesagt, ich für mich ausprobiert habe und das sehr genieße einfach, gerade als Schauspielerin, ne?
Ja. Ja, ja.
Unterschiedliche Aspekte kennenzulernen von sich.
Absolut, das, ja, guter Punkt, weil man ja auch in unterschiedliche Rollen reinschlüpft, ne, und dann vielleicht, also so, wie ich es mir vorstelle, sich dann so Anker sucht, um sich halt irgendwie in so eine Rolle reinzufühlen, sage ich mal, reingelegt.
Genau.
Verstehe. Also ich finde es mega geil, dass es dieses Angebot gibt. InstaHelp kann ja nichts dafür, dass es noch nicht von den Krankenkassen übernommen wird. Das ist dann ein Fehler im System, meiner Meinung nach, weil du hast schon sehr richtig gesagt, wir entwickeln uns als Gesellschaft schneller weiter, weil sich die Technologie, die wir nutzen, sich auch schneller weiterentwickelt. Die Technologie gibt uns Möglichkeiten, sozusagen Fehler im System schnell und effizient zu beheben. Ja. Aber es ist natürlich, da kann jetzt InstaHelp nichts zu, aber es ist natürlich blöd, dass die Leute, die sich dann in dem Moment nicht direkt finanziell unmittelbar leisten können, dass es für die noch nicht zugänglich ist, aber ich schätze und hoffe, daran arbeitet nicht nur InstaHelp, sondern auch unser Gesundheitssystem. Das wäre sehr
unser Gesundheitssystem, genau. Und vor allem muss ich aber auch immer wieder sagen, ich finde die Investition wichtig sich und seine Seele.
Ja.
Ob ich jetzt 69 Euro für Schuhe ausgebe oder für meine Seele und meine Zufriedenheit, und die Basis von einem freien Leben, würde ich mich immer für die 69 Euro für eine psychologische Beratung entscheiden und nicht für die Schuhe, die übermorgen kaputt sein können. Also da muss man auch für sich abwägen und sagen, hey, Valentinstag, 14. Februar oder was? Also mir ist der jetzt nicht wichtig, mir, Natalia, aber kann man sich auch sagen, so, da schenke ich mir doch, ich mache mir selbst ein Geschenk im Leben. Ja. So. Ich schenke meiner Seele mal Aufmerksamkeit und höre mal da rein, was da eigentlich los ist.
Ja.
Warum bin ich eigentlich immer so traurig? Warum macht mir meine Arbeit keinen Spaß? Warum stehe ich morgens nicht gerne auf? Warum schlafe ich so gerne, um alles zu verdrängen und so weiter? Also Und wie gesagt, es ist alles, ich glaube, für alles gibt es eine Lösung, Gott sei Dank. Und ja, das ist das Schöne heutzutage, dass wir so viele doch Möglichkeiten dann haben. Ne?
Ja. Ja, zu dem letzten Punkt, den du gesagt hast, ich habe ursprünglich mal bei einer Versicherung meine Ausbildung gemacht. Und wenn wir da über Berufs- und Fähigkeitsversicherungen gesprochen haben, haben wir mit Metapher benutzt, stell dir vor, du hast eine Maschine in deinem Keller und diese Maschine produziert jeden Monat für dich 2000 Euro. Dann würdest du doch nicht dein Auto zuerst investieren oder beziehungsweise versichern, nicht dein Haus zuerst versichern, sondern du würdest sicherstellen wollen, dass diese Maschine weiter funktioniert, ja, weil du von der abhängig bist und das ist dann halt dein eigener Körper, deine eigene Vitalität, Gesundheit und darüber, darauf sollte man Acht geben, definitiv.
Weißt du, bei Instagram ist Toto Wolff einer der Investoren. Toto Wolff ist ja der Motorsportchef von Mercedes.
Ah, okay, wusste ich nicht.
Also Motorsport ist ja eine sehr männliche Sportart, würde ich sagen.
Würde ich bestätigen, ja.
Ja, so. Und wenn so ein Toto Wolff in so ein Startup-Unternehmen investiert und sagt, Leute, mentale Gesundheit ist super wichtig auch für unsere männlichen Sportler, ja. Das ist also Meditation, Yoga, psychologische Betreuung, sich so fokussieren, diszipliniert zu sein, gesund zu sein. Das ist halt auch nicht, also nicht nur, früher war das so, ja, Frauen sind dann zum Psychotherapeuten gegangen. Oh, ich habe Probleme mit meinem Mann oder so. Mhm. Oder Kindern. Nee, das betrifft uns alle, also Männer als Frauen.
Absolut, ja.
Und heutzutage gehen auch Männer zur kosmetischen Behandlung und so. Das hat sich alles sehr, sehr, Gott sei Dank, verändert. Und da sollte man sich, finde ich, eben als Mann auch nicht schämen.
Ja.
Ne? Also man ist nicht klein und schwach, weil man Hilfe holt, sondern das ist, so wie du gesagt hast, Mut und Stärke zu sagen, ich habe da ein Problem. Ich möchte aber, wie gesagt, die bessere Version meiner selbst werden. Und möchte mich nicht von Angst treiben lassen im Leben und von Selbstzweifeln, sondern ich möchte ein gesunder, fröhlicher Mensch sein.
Dafür ist das Leben dann auch zu kurz, bevor wir dann hoffentlich als Elefanten wiedergeboren werden. Natalia, ich fand, das war eine super, super spannende Folge mit sehr viel auch aktuellem Bezug, den ich gerade jetzt super wichtig finde. Das Thema Lobby für Kinder.
Danke.
Gerne. Das Thema Lobby für Kinder wird für mich mit jeder weiteren Episode, die das Thema anschneidet, immer, immer wichtiger. Es ist die Zukunft, wie du gesagt hast. Wir haben da als Gesellschaft eine Verantwortung, dass es eine gesunde Generation wird. Und insofern vielen Dank, dass du heute Aufmerksamkeit auf das Thema gebracht hast. Und
danke euch für die Möglichkeit.
Sehr, sehr gerne. Sehr gerne.
Ja.
Und ich hoffe, wir hören uns bald wieder und können dann darüber sprechen, was die Arbeit der Arche, deine Arbeit, weiterhin Gutes getan hat. Vielen Dank dafür.
Gerne. Ich höre bei euch weiter zu, bei euren spannenden Gästen und euren spannenden Talks und wünsche allen viel Gesundheit und hüpft fröhlich durch die Welt. Dafür ist das Leben da, das alles andere ist zu schade einfach.
Ebenso für dich. Vielen Dank, Natalia.
Ja,
mach's gut.
Danke. Bis
ciao,
bald.
Ciao.
Tschüss. Ciao.